ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 2. August. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf. Und es ist eine weitere Sommerausgabe, von denen es noch bis zum 16. August wöchentlich nur eine, nämlich immer die Freitagsausgabe gibt. Ab dem 20. August sind wir dann wieder im gewohnten Zweitakt unterwegs, und zwar dienstags und freitags. Heute also das Ganze mit mir, mit Carsten Schmiester aus Hamburg. Und auf den ersten Blick zumindest mit einer guten Nachricht von den Olympischen Spielen in Paris. Ein Jahr nach dem Wirbel um einen verweigerten Handschlag und das vermeintliche Olympia-Aus für sie hat Fechterin Olga Charlan aus der Ukraine die erste Medaille für ihr Land geholt bei den Sommerspielen in Paris. Die 33-Jährige entschied im Säbelwettbewerb nach einer ganz starken Aufholjagd den Kampf um Bronze gegen eine Südkoreanerin für sich. Im Vorjahr war sie zunächst von der Weltmeisterschaft in Mailand ausgeschlossen worden, weil sie ja der Russin Anna Smirnova nicht wie damals in den Regeln vorgeschrieben die Hand reichen wollte. Es hat dann heftige Debatten gegeben, eine Debatte im Internationalen Olympischen Komitee vor allem. Und dann hob der Weltverband die Disqualifikation auf und die Sperre gegen sie und hat das Ganze dann, diese Handschlagsregel, ersetzt durch eine Grußgeste mit den Waffen. Also ein Kompromiss, der hat funktioniert, sie war jetzt dabei und stand am Ende sogar auf dem Treppchen, wenn auch nicht ganz oben, für sie trotzdem ein Sieg.
Es ist Bronze, aber für mich ist es Gold. Unter diesen Bedingungen, wenn man bedenkt, wo unser Land jetzt steht, was wir durchmachen, was jeder Ukrainer, jeder Athlet, der unser Land hier vertritt, durchmacht. Das ist alles eben sehr schwierig. Deshalb widme ich diese Medaille der gesamten Ukraine. Ich widme sie unseren Verteidigern. Und ich widme sie all den ukrainischen Athleten, die nicht mit uns hier sind, weil Russland sie getötet hat.
Mehr als 487 ukrainische Sportler und Sportlerinnen sind im russischen Angriffskrieg bereits ums Leben gekommen. Darunter ehemalige und auch angehende Olympioniken, also auch junge Athleten, die noch am Anfang ihrer Sportkarriere standen. Zu ihrem Gedenken wurde in London übrigens ein dreidimensionales Kunstwerk enthüllt an alle diese Sportler eben, die seit der russischen Invasion in der Ukraine ums Leben gekommen sind. Und viele andere kämpfen noch. Die Zahl 4000 habe ich da gelesen. Also 4000 ukrainische Sportler. Viele von ihnen bestimmt Weltklasse, können eben nicht in Paris sein oder in Frankreich, sondern sie kämpfen gegen die Russen in diesem Krieg, über den wir natürlich reden, wie auch über alles sonst, was einem auf der Welt so Kopfzerbrechen macht. Dazu gibt es gleich ein paar weitere Informationen. Und im Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es dann mit Julia Weigelt um ein Thema, das sehr selten öffentlich auftaucht, aber auch in der Bundeswehr offenbar große Probleme macht. Es geht um sexualisierte Gewalt. Erstmal aber kurz zur Lage in der Ukraine. Die ist im Großen und Ganzen unverändert und eher kritisch für Kiew. Ein Beispiel bei Charkiw im Nordosten, da stehen ukrainische Einheiten ja schon länger unter hohem Druck russischer Angreifer und die machen zwar Gelände, Gewinne, aber weiter offenbar eben auch um den Preis sehr hoher Verluste. Trotzdem geht es weiter. Sie erhöhen den Druck sogar offenbar, denn jetzt hat ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte auf einem Internetportal von Zeichen sogar einer weiteren Verschärfung der Lage gesprochen. Das Institute for the Study of War, das wir immer auch studieren, lesen und auswerten, vermutet allerdings, dass diese russischen Vorstöße, je weiter sie denn kommen könnten, vielleicht auf immer heftigeren Widerstand stoßen werden. Man rechnet in Amerika offenbar nicht mit einer Änderung der gegenwärtigen Situation, in der eben keine Seite entscheidende Fortschritte macht, in der es also bei einem Abnutzungskrieg bleibt. Auch wenn es Meldungen gibt wie diese, die der Ukraine zumindest Hoffnung machen dürften, wenn es etwa um die Flugabwehr geht und um den Kampf in der Luft. Die ersten Kampfjets vom Typ F-16 sollen nämlich in der Ukraine mittlerweile angekommen sein. Ein Zitat: F-16 in der Ukraine, eine weitere unmögliche Sache, hat sich als absolut möglich herausgestellt. Das hat der litauische Außenminister Landsbergis am Mittwochabend auf X, ehemals Twitter, geschrieben. Die F-16, wir haben oft drüber geredet, ist natürlich ein alter Jet, aber gilt immer noch als recht potent, recht leistungsfähig. 20 mm Kanone, Bombenlast möglich, Raketen, Flugkörper, das alles kann man daran machen. Es ist tatsächlich ein Faktor einfach. Dänemark hat insgesamt 19 dieser Jets zugesagt, die Niederlande 24. Diese beiden Länder sind sozusagen die treibende Kraft hinter einer internationalen Koalition, die die Ukraine mit diesen Jets versorgen will. Norwegen zum Beispiel hat auch gesagt, 6 F-16-Jets an die Ukraine zu liefern. Allerdings sind sich Experten auch einig, dass ein Waffensystem alleine, und das gilt eben auch für die F-16, die Ukraine nicht jetzt plötzlich stärker machen kann, als es die russischen Angreifer sind, zumal es Kiew weiterhin an Munition, aber eben auch an Soldaten fehlt. Es sieht nach einem noch sehr langen Krieg aus. Und da stelle ich jetzt nach meinem dreiwöchigen Urlaub fest, der verschwindet allmählich, zumindest aus den ganz großen Schlagzeilen. In vielen Online-Medien finde ich diese Kachel-Ukraine nicht mehr in der ersten Reihe. Die ist immer schwerer zu finden, ersetzt worden aktuell zum Beispiel durch Themen oder Schlagworte wie Gefangenenaustausch oder Nahost. Das sind wichtige Themen dieser Tage, ganz kurz zu beidem. Es hat eben den größten Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit dem Kalten Krieg gegeben. Die Freigelassenen sind inzwischen in Deutschland und den USA empfangen worden. Russland, Belarus auf der einen und auf der anderen Seite 5 NATO-Staaten, darunter die USA und Deutschland, hatten diesen Gefangenenaustausch ja sehr, sehr, sehr lange vorbereitet, auch sehr im Stillen, und ihn dann am Donnerstagnachmittag vollzogen. Es ging dabei um insgesamt 24 Inhaftierte, unter ihnen zum Beispiel der in Russland festgesetzte US-Reporter Evan Gershkovich, aber eben auch um den in deutscher Haft befindlichen sogenannten Tiergartenmörder Vadim Krasikov. Gerade deshalb hat es hier in Deutschland Kritik gegeben an dem Deal. Für die einen war er schlicht pragmatisch, aber für die anderen eben auch ein Pakt mit dem Teufel, / Putin. Und für den Kanzler? Olaf Scholz hat sich beim Empfang der Freigekommenen auf dem Flughafen Köln-Bonn geäußert.
Ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung ist. Und wenn man da irgendwelche Zweifel hatte, dann verliert man die nach dem Gespräch mit denjenigen, die jetzt in Freiheit sind. Wir sind eine Gesellschaft, die von ihrem Humanismus geprägt ist, von der Vorstellung der Freiheit der Einzelnen, von der Demokratie auch. Und dass diejenigen, die um ihr Leben fürchten müssen, weil sie für Demokratie und Freiheit sich eingesetzt haben, dann auch auf den Schutz anderer rechnen können, das gehört zu unserem Selbstbildnis als demokratische, humanistische Gesellschaft dazu. Wir haben auch Deutsche dabei hierher gebracht, die sonst in Gefahr gewesen wären. Insofern ist das auch ein Beitrag, der in dieser Hinsicht sehr wichtig und sehr richtig gewesen ist.
Bleibt die Lage im Nahen Osten, und die ist extrem angespannt. Aktuell haben US-Präsident Joe Biden und Israels Ministerpräsident Netanyahu neue militärische Verteidigungsmaßnahmen der Amerikaner zur Unterstützung Israels am Telefon besprochen. Da ging es um Bedrohungen durch Raketen und Drohnen, sagt das Weiße Haus. Nach dem tödlichen Angriff auf den Hamas-Chef Hanijeh in Teheran im Iran ist Israel nach den Worten Netanyahus jetzt in höchster Alarmbereitschaft. Zu dieser Tötung hat sich Israel selbst nicht geäußert. Die Hamas und der Iran machen aber Israel für den Angriff in Teheran verantwortlich. Man liest, das sei keine Rakete gewesen, sondern eine Bombe, die schon länger in einer Wohnung platziert gewesen sei, von der man wusste, dass Hanijeh sich dort immer wieder aufhält. Da geht es sicherlich auch um ein Zeichen der israelischen Geheimdienste an Teheran, zu sagen, vor uns ist niemand nirgendwo mehr sicher. Biden ist gefragt worden, weil die amerikanische Seite ja immer sagt, wir brauchen dringender denn je eine Waffenruhe, was die Tötung Hanijehs bedeutet. Und er hat sich nur mit 3 Worten dazu geäußert, aber eben auch Kritik an Israel geäußert. Es hilft nicht, hat er gesagt. Wir behalten die Lage da im Auge und werden uns in einer der kommenden Ausgaben, vielleicht schon in der nächsten, am kommenden Freitag, einmal wieder ganz ausführlich mit diesem permanenten Pulverfass Nahost befassen. Damit kommen wir jetzt zu unserem heutigen Schwerpunkt. Es geht um sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr. Es geht um Soldatinnen und Soldaten, die von ihren Kameraden runtergemacht, belästigt oder schlicht nicht ernst genommen werden. Meine Kollegin Julia Weigelt hat dazu lange recherchiert und mit vielen Betroffenen gesprochen. Julia, sag mal, wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen?
Ja, das hat 2 Gründe. Zum einen beschäftige ich mich ja immer wieder mal mit Personalmangel in der Truppe, also diese ganze Wehrpflichtdebatte und so weiter. Und da fällt halt auf, dass die Anzahl von Frauen in der Truppe quasi seit Jahren stagniert. Also seit 23 Jahren sind ja inzwischen alle Laufbahnen der Bundeswehr offen für Frauen. Aber im Heer gibt es immer noch nur einen Frauenanteil von 7%. Und dann habe ich halt mal so bei Treffen mit Soldatinnen in den letzten Monaten so erzählt, dass ich dazu recherchiere. Und dann haben die von sich aus erzählt, was die so erleben in ihrem Dienstalltag. Und da muss ich sagen, das hat mir einfach wirklich regelmäßig die Sprache verschlagen. Und deswegen habe ich sie dann halt gefragt, ob ich sie mal anonym zitieren darf. Sie haben zugestimmt. Und sie haben einfach eine große Dankbarkeit, dass sie endlich mal ernst genommen werden. Das war so eins der wiederkehrenden Muster. Also, dass die Soldatinnen sich über sexualisierte Gewalt beschweren und dann von Vorgesetzten und Kameraden nicht ernst genommen werden. Das hat mir zum Beispiel diese Stabsoffizierin hier erzählt und ihre Aussagen haben wir nachsprechen lassen.
In Auslandseinsätzen im multinationalen Bereich hatte ich die Pille danach dabei. Das Risiko, von Kameraden vergewaltigt zu werden, ist laut Berichten vorhanden. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Pille danach im Einsatz schnell genug verfügbar ist. An Vergewaltigungen wird zum Teil einfach nicht gedacht. Und auch nicht daran, dass Frauen sich diese Sorgen machen.
Das ist harter Tobak, Julia, und eigentlich ja irgendwie auch gar nicht vorstellbar, aber offenbar Realität. Ich kann nachvollziehen, dass du allein schon beim Hören dieser Geschichte, sage ich mal, dieses Berichtes ziemlich fassungslos warst.
Ja, also ich war fassungslos und andererseits war ich auch neugierig, weil es gibt ja sexualisierte Gewalt schon in unserer gesamten Gesellschaft. Und ich habe mich gefragt, gibt es denn vielleicht in der Bundeswehr noch besondere Strukturen, die es halt den Betroffenen noch schwerer machen, als im Zivilen sich dagegen zu wehren?
Möchte man denken. Was hast du rausgefunden?
Also ich kann dir da mal Erlebnisse zusammenfassen von der Unteroffizierin Anna Meyer. Die heißt in Wirklichkeit auch anders. Ihre Aussagen haben wir auch nachsprechen lassen. Und die war, muss man sagen, war mal eine Top-Soldatin. Die hat auch das Ehrenkreuz der Bundeswehr bekommen. Also eine Auszeichnung für treue Pflichterfüllung und überdurchschnittliche Leistungen. Bis sie dann bei dieser Übung auf dem Truppenübungsplatz war. Da gab es so ein großes Verpflegungszelt, so mit Tischen und Bänken. Und sie hat da an einem Morgen alleine gefrühstückt. Und dann hat sich halt ein Unteroffizier hinter sie gestellt, hat unter ihre Uniform an ihre Brüste gegriffen. Und was ich besonders krass finde, im Dienst außerhalb dieser Übung ist der Unteroffizier halt auch noch Spieß gewesen.
Ausgerechnet Spieß, das kann ich vielleicht mal erklären, weiß ich noch aus meiner Bundeswehrzeit. Spieße, das sind, so heißt es richtig, Kompaniefeldwebel.
Ja.
Da gibt es auch diesen uralten Spruch, die Mutter der Kompanie, also jemand, der sich besonders kümmert. Ja, das hieß früher so zu meiner Zeit. Also einer, der eine besondere Verantwortung eigentlich dafür hat, dass das soziale Gefüge einer Kompanie gut ist. Die haben eine ganz herausragende Stellung im Kameradschaftsgefüge. Sie sollen sicherlich da auch ein Vorbild sein. Und sie sollen sich eben auch besonders gut eigentlich um ihre Leute kümmern, aber natürlich nicht so.
Ja, also du hast eben auch schon so zusammengefasst, so steht es auch tatsächlich drin in der Vorschrift zur inneren Führung der Bundeswehr. Und mich hat halt mal interessiert, welche Mechanismen gibt es in der Bundeswehr, die es Betroffenen so schwer machen, sich zu wehren. Und das sieht man halt an diesem Beispiel. Anna Meyer im Besprechungszelt auf dem Truppenübungsplatz, da friert ihr Körper erstmal ein, hat sie mir erzählt. Und das ist, muss man vielleicht auch mal erklären, das ist so ein autonom ablaufender Schutzmechanismus. Den haben viele Betroffene von sexualisierter Gewalt. Und der tritt dann ein, wenn also so das eigene System der Körper eben so in Bruchteilen von Sekunden beschließt, Kampf oder Flucht sind aussichtslos, ne? Todstellen.
Ja.
Und jetzt kann man ja sagen, gut, der Spieß hat ja jetzt Anna Meyer nicht mit gezogener Waffe irgendwie zum Stillhalten gezwungen. Aber das war halt auch nicht nötig, weil er dieses System Bundeswehr auf seiner Seite hatte, wo es viele geschriebene Gesetze gibt, aber auch viele ungeschriebene, die aber nicht weniger wirkmächtig sind. Und Anna Meyer ist dann eben so aus ihrer Schockstarre irgendwann wieder zu sich gekommen, erst mal ins Freie geflüchtet, aber dann hat sie mir erzählt.
Ich habe dann draußen vor dem Zelt gestanden und da ist mir schlagartig klar geworden, ich muss da wieder rein und so tun, als sei nichts gewesen. Ich war ja in Uniform, ich war da in meiner Rolle als Soldatin. Den Spieß da anzuschreien, irgendwie eine Szene zu machen, das war völlig außerhalb des Möglichen. Das hat mir mein soldatisches Pflichtbewusstsein komplett verboten. Und, da müssen wir gar nicht drum rumreden, Soldatinnen müssen sowieso immer mehr leisten, um ernst genommen zu werden. Ich habe mir das Ansehen der anderen so hart erkämpft, das wollte ich nicht verlieren. Ich konnte da nicht raus aus der Falle. Ich habe mich so ohnmächtig gefühlt.
Kann man verstehen. Also die Vorstellung von dem, was einen guten Soldaten oder auch eine gute Soldatin ausmacht, die steht dann plötzlich den Betroffenen im Weg, wahrscheinlich auch unbewusst?
Ja, also würde ich auch so sagen, stimme ich dir zu. Das war ihr in dem Moment sicherlich nicht so hundertprozentig klar gewesen. Und bei der Unteroffizierin ging es halt noch weiter, ne? Also ein paar Tage später waren die dann nochmal in diesem Zelt, hatten da so eine Lagebesprechung mit allen wichtigen Leuten. Da saß der Spieß dann neben ihr und hat ihr erstmal so mit kräftigem Griff zwischen die Beine gefasst und dann so die Hand langsam an der Innenseite des Oberschenkels nach unten so bewegt. Meier hat dann die Hand erstmal weggeschlagen und sich trotzdem gezwungen, halt bis zum Besprechungsschluss da sitzen zu bleiben. Wieder, ne, das Erlebte vor allen anzusprechen, das war unmöglich für sie. Und dieser Bericht der Unteroffizierung, der stimmt übrigens auch überein mit den Beschreibungen eines zivilen Gerichts. Dort wurde dann der Täter, der verheiratete Familienvater, später wegen sexueller Belästigung zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Und dieses Urteil, das liegt mir auch vor.
Du hast es ja eben schon angesprochen, wie, ich sag mal, kriegsentscheidend dieses Thema inzwischen ist. Wenn Frauen weiterhin zu selten zur Truppe kommen oder auch ganz schnell wieder gehen, dann wird es das Verteidigungsministerium ja wahrscheinlich nicht schaffen, auf die angestrebte Personalstärke der Bundeswehr zu kommen. Die soll bis 2031, das ist nicht mehr lange hin, bei 203.000 liegen. Eventuell wird es sogar noch mehr, wenn die NATO nachfordert. Das schwebt ja im Raum. Ist aber in den letzten 3 Jahren sogar gesunken, liegt inzwischen so bummelig bei 180.000.
Und laut einer neuen Bundeswehrstudie ist die Zahl der jungen Frauen, die die Truppe als attraktiven Arbeitgeber sehen, die ist sogar noch gesunken in den vergangenen 5 Jahren, und zwar um die Hälfte auf jetzt nur noch 36%. Und deswegen wäre es halt auch so wichtig für das Verteidigungsministerium, da die Lehren draus zu ziehen aus diesen Beispielen, wie dem Beispiel von Anna Meier. Sie versucht dann nach der Tat auf dem Truppenübungsplatz weiterhin eine, sagen wir in Anführungsstrichen, gute Soldatin zu sein, so wie sie es halt vom System Bundeswehr gelernt hat. Sie wollte weiter funktionieren und hat erst dann mal wirklich drüber nachgedacht, was zu ändern, als ihr Körper gestreikt hat, hat sie mir erzählt.
Mir war schummrig im Kopf. Ich habe kaum geschlafen, Gewicht verloren. Manchmal konnte ich noch nicht mal mehr aufstehen. So sehr haben meine Beine gezittert. Ich konnte nicht im Fahrstuhl bleiben, wenn ein Mann eingestiegen ist. Ich mochte die Männer in meinem Freundeskreis nicht mehr. Und ich war immer in Alarmbereitschaft in Fußgängerzonen, wenn Männer auf mich zukommen. Wenn einer in meine Nähe kam, der dem Täter ähnlich sah, ist mein Körper sofort wieder eingefroren. Ich habe keine Luft mehr bekommen, vergessen, was ich einkaufen wollte. Und ich habe mich so geschämt deswegen. Ich wollte nicht so hilflos gesehen werden. Das war auch meine größte Angst für den Dienst, nicht mehr als Soldatin gesehen zu werden, sondern als Opfer.
Nun reden wir über das System Bundeswehr. Das System Bundeswehr hat Vorgesetzte und die sind fürsorgepflichtig. Ja. Hast du rausgekriegt, was die Vorgesetzten in diesem konkreten Fall gemacht haben? Wie haben die auf diesen Angriff reagiert?
Ja, also bei der Recherche haben mich ja viele Sachen fassungslos gemacht und das gehört dann auf jeden Fall auch dazu. Die Personalverantwortlichen wollen die Unteroffiziere nämlich an die Dienststelle auch noch hinversetzen, in der dann auch inzwischen rechtskräftig verurteilte Täter eingesetzt ist. Obwohl Meier gegen ihn ja auch bei der Bundeswehrbeschwerde eingelegt hatte. Und dieses fehlende Verständnis und auch der fehlende Schutz ja letztendlich von ihren Vorgesetzten, das macht Meier eben besonders stark zu schaffen. Ich habe am Anfang gesagt, es war eine Top-Soldatin. In ihren Leistungsbeurteilungen wird sie jetzt als, Zitat, psychisch angeschlagen, privat wie dienstlich bewertet. Ihr Ansehen sei in der Truppe futsch, hat sie mir gesagt. Perspektiven in der Bundeswehr also auf dem Tiefpunkt. Und was ich bei den Recherchen auch immer wieder gehört habe, dann von Männern in erster Linie, von Soldaten, von Vorgesetzten, dass das immer alles Einzelfälle seien. Und darüber habe ich mal gesprochen mit der Flottillenärztin Jessica Ritter. Und sie sagt, nee, das ist kein Einzelfall, das erlebt sie in ihrem Dienstalltag immer wieder. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte im Marinekommando Rostock und sie kennt eben die vielen Klagen von Soldatinnen über das sexistische Verhalten ihrer Kameraden und auch die frauenfeindlichen Strukturen in der Bundeswehr.
Der Mann wird halt immer noch als der Soldat, der Führer gesehen und dass der einen wichtigeren Job leistet, mehr Leistung erbringt. Und eine Soldatin, auf die kann man dann eher verzichten. Es fällt auch immer wieder auf, welcher Druck ausgeübt wird auf Soldatinnen, wenn die sich aufgrund von Mobbing, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder auch aufgrund von sexualisierter Gewalt an Vorgesetzte zum Beispiel wenden.
Und zwar Druck, dann ihre Beschwerde wieder zurückzunehmen, damit die Vorgesetzten dann diese Beschuldigten in ihrer Einheit behalten können.
Das sind ziemlich heftige Vorwürfe, Julia, die da gemacht werden. Gibt es eine Reaktion aus dem Ministerium? Du hast ja bestimmt gefragt.
Ja, dort habe ich auch angefragt und habe eine schriftliche Antwort bekommen. Und das Verteidigungsministerium teilt mit, diese Ausgangslage könne nicht bestätigt werden. Zitat:
Es ist ohne Einschränkung Aufgabe und Verantwortung von Führungskräften und Vorgesetzten, ein sicheres und geschütztes dienstliches Umfeld zu gewährleisten und sexualisierter Gewalt in jeder Form konsequent entgegenzuwirken, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Opfer. In diesem Sinne arbeitet die Bundeswehr kontinuierlich daran, die Sensibilisierung, insbesondere von Führungskräften, zu stärken. Zugleich wird alles daran gesetzt, etwaige individuell wahrgenommene Hemmnisse für Betroffene mit Blick auf die Meldung von Vorkommnissen abzubauen.
Dazu zähle auch die im September 2023 veröffentlichte Regelung Umgang mit Sexualität und sexualisiertem Fehlverhalten, die Betroffenen und Vorgesetzten Handlungssicherheit gebe. Außerdem gäbe es eben auch die Ansprechstelle Diskriminierung und Gewalt in der Bundeswehr. Da könnten Hinweise anonym eingereicht werden, schreibt das Ministerium weiter. Und auch die Zahl der Bewerbungen von Frauen für einen militärischen Dienst in der Bundeswehr liege unverändert auf hohem Niveau, heißt es da. Und da geht es um 18%. Und diese 18%, die lägen eben deutlich über der aktuellen Marke von 13% Soldatinnen, die es in der gesamten Truppe insgesamt gibt. Und in der schriftlichen Antwort heißt es dann auch noch, damit spiegelt sich der von Ihnen dargestellte etwaige Attraktivitätsrückgang bei jungen Frauen nicht am konkreten Einstellungsinteresse in die Bundeswehr wider. 2023 seien rund 400 Verdachtsmeldungen in der Kategorie Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder sonstige Formen sexueller Belästigung eingegangen. Und da gäbe es eben, so schreibt das Ministerium, einen hohen Anteil verbaler Äußerungen. Trotzdem werde jeder Verdachtsfall mit größter Sorgfalt verfolgt. Und in den rund 400 Fällen, da habe sich bei rund einem Drittel der Verdacht nicht bestätigt. Und in mehr als der Hälfte der Fälle dauerten die Ermittlungen noch an.
Gut, jetzt haben wir da eine Zahl, 400 Verdachtsmeldungen. Da könnte man sich ja denken, Truppenstärke haben wir eben gesagt, so um die 180.000. Natürlich ist jeder auch Verdachtsfall einer zu viel, aber gleichzeitig könnte man denken, sage ich mal, 400 zu 180.000, keine besonders riesige Zahl.
Ja, das ist eben diese Argumentation, die ich auch immer wieder gehört habe. Wie gesagt, nur von Soldaten, nie von Soldatinnen. Das fand ich auch schon mal interessant. Also ich habe keine Soldatin gefunden, die mir gesagt hat, das sind alles nur Einzelfälle. Und deswegen habe ich nochmal nachgefragt bei einer Wehrdisziplinaranwaltschaft. Die sind so ähnlich wie Staatsanwaltschaften bei zivilen Gerichten, arbeiten aber an Truppendienstgerichten. Und dort werden eben Disziplinarverfahren gegen Soldatinnen und Soldaten verhandelt. Und ich habe gesprochen mit einem langjährigen Wehrdisziplinaranwalt Christian Fischer, der eigentlich auch anders heißt. Wir haben seine Aussage auch nachsprechen lassen. Und er will von sogenannten Einzelfällen eben nichts mehr hören.
Allein in meiner Wehrdisziplinaranwaltschaft, einer von 24 in Deutschland, habe ich jede Woche einen neuen Fall sexualisierter Gewalt auf dem Tisch. Zum Beispiel bei der Grundausbildung von Rekrutinnen und Rekruten. Die lernen da, dass bei der Dichtigkeitsprüfung von ABC-Schutzmasken der Innenrand mit einer Lotion eingerieben werden muss. Und der Ausbilder sagt zur Gruppe, das ist so, als würde dir jemand ins Gesicht wichsen. Vor der versammelten Gruppe. Der ist sich also total sicher, damit durchzukommen.
Und er sagt eben, Vorgesetzte würden teils auch versuchen, den Betroffenen dann Schuldgefühle einzureden. Also so eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Und das sei auch so gewesen im Fall einer vergewaltigten Soldatin an der Offiziersschule des Heeres in Dresden 2016.
Der Betroffenen wurden von einem anderen Lehrgangsteilnehmer der Offiziersschule K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt. Dann hat er sie vergewaltigt. Er wurde später verurteilt, weil Kameraaufnahmen zeigten, wie er die benommene Frau in deren Unterkunft geschleift hat. Als die Soldatin dann eine Beschwerde einreichen wollte, eröffnete ihr Vorgesetzter die Befragung mit den Worten: Sie wissen schon, was Sie Ihrem Kameraden damit antun, oder?
Du hast gesagt, Offiziersschule des Heeres. Das ist ja nun nicht irgendeine Schule, sondern eine Ausbildungseinrichtung, in der ja Offiziere ausgebildet werden und Offizierinnen, also Führungspersonal. Mhm. Und zwar des Heeres, also damit der größten Teilstreitkraft der Bundeswehr. Da müsste man doch eigentlich denken, dass dort die allerbesten Ausbilder ihren Dienst tun. Und zwar so, dass die Leute auch optimal ausgebildet werden. Die haben ja so eine Art Multiplikatorenwirkung dann. Und an den Führungskräften, den Offizierinnen und Offizieren orientieren sich ja auch gerade Leute, die neu in der Bundeswehr sind, die jungen Soldaten.
Ja, die orientieren sich daran. Die lernen auch, was wird geduldet. Auch Soldatinnen lernen das. Ja. Womit kommen Kameraden durch? Und so lassen sich auch die Erfahrungen eben vom Juristen Christian Fischer erklären. Der erlebt nämlich, dass viele Betroffene so einen Angriff zunächst erstmal über sich ergehen lassen. Aus Angst davor, dass ihnen nicht geglaubt wird oder dass sie als Nestbeschmutzerinnen ausgegrenzt werden. Und deswegen fordert er eben auch, sexualisierte Gewalt deutlich beim Namen zu nennen. Und Fischer hat mir gesagt, das sind auf jeden Fall nur sehr wenige, die unter solchen Bedingungen eine Beschwerde einreichen und die Dunkelziffer sei eben riesig.
Nachvollziehbar, ne? Jetzt hast du mir erzählt, dass du auch mit homosexuellen Soldaten über sexualisierte Gewalt gesprochen hast. Ich nehme mal an, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Was haben die dir erzählt?
Ich habe da gesprochen mit Felix Schneider, heißt auch eigentlich anders. Er ist Offizier des Sanitätsdienstes, war 2 Jahre lang auch bei einem Kampfverband eingesetzt, hat deren Mitglieder auch in den Auslandseinsatz begleitet. Also ein sehr körperlich herausfordernder Dienstposten, fachlich auch. Dem Mediziner hat das total gut gefallen. Ja, bis ihn dann ein Kamerad kontaktiert hat, der die Einheit gerade verlassen hatte.
Er hat mir erzählt, dass andere Sanitätsoffiziere hinter meinem Rücken schwulenfeindliche Sprüche über mich gerissen haben. Monatelang. Das war auf so vielen Ebenen ein totaler Schock für mich. Gerade Medizinern hätte ich das überhaupt nicht zugetraut. Dann waren da auch Führungskräfte dabei. Auch das hat mich total schockiert. Und dass sich aus der ganzen Gruppe über Monate keiner getraut hat, was zu sagen. Ich dachte, das wären meine Freunde.
Und Schneiders Fall zeigt halt nochmal, warum es das hierarchische System Bundeswehr eben so schwer macht, gegen sexualisierte Gewalt vorzugehen. Also wenn sich Vorgesetzte eben nicht ganz klar gegen abwertende Sprüche stellen oder wenn sie halt selber noch beteiligt sind sogar, dann fällt es halt den Untergebenen besonders schwer, da was dagegen zu sagen. Da sei die Angst vor Ausgrenzung einfach zu groß, sagt der Sanitätsoffizier. Und das hat mich auch wieder ziemlich berührt. Er hat gesagt, niemand wolle in einer Einheit die Spaßbremse sein oder noch schlimmer, der Schwulenversteher.
Okay. Wie ist der Sanitätsoffizier damit umgegangen?
Ja, Schneider hat dann erstmal das Gespräch mit der Verbandsführung gesucht, hat tatsächlich eine offizielle Beschwerde eingereicht, allerdings ohne großen Erfolg, sagt er.
Bei meinen Vorgesetzten herrschte zu Beginn noch große Betroffenheit. Doch das hat sich schnell geändert. Zuerst habe ich für meine Beschwerde keinen Eingangsbescheid bekommen. Dann hieß es, ich solle doch wieder zum Dienst erscheinen. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, mit den Leuten, die mich so beschimpfen, wieder zusammenzuarbeiten. Nach 6 Wochen habe ich mich dann nach einem anderen Dienstposten umgeschaut, sehr schweren Herzens, weil ich den Job dort geliebt habe.
Ja, und jetzt fragt er sich halt, ob er für so einen Arbeitgeber überhaupt noch arbeiten will, der ihn bei sowas noch nicht mal schützen kann.
Ganz generell muss man mal sagen, Soldaten, die vor eigenen Kameraden ja geschützt werden müssten, das ist ja schon ziemlich beunruhigend, diese Vorstellung. Wie sieht es denn da in diesem Bereich aus, Homosexualität? Ist das ein Einzelfall? Das ist ja schwer, was über die Dunkelziffern solcher Taten rauszukriegen, von denen sich viele eben gar nicht erst melden. Was ist da dein Eindruck oder was hast du rausgekriegt?
Ja, ich habe darüber gesprochen mit Oberleutnant Sven Behring. Er ist Vorsitzender von QueerBW. Das ist die Interessensvertretung queerer Bundeswehrangehöriger, darunter eben auch schwule und lesbische Soldatinnen und Soldaten. Und QueerBW hat so eine Hotline, und zwar rund um die Uhr geschaltet. Und Behring sagt, das sei eben eine der häufigsten Fragen, dass dann Bundeswehrangehörige sagen, bin ich eigentlich noch sicher in der Bundeswehr, wenn ich mich oute? Und Behring sagt,
ich würde mich freuen, wenn ich antworten kann, ja klar, kein Ding, macht das auf jeden Fall. Wir wollen aber auch realistisch sein und deswegen sagen wir, wir können keine Garantie abgeben, dass du nicht diskriminiert wirst. Wir können dir sagen, dass wir an deiner Seite stehen, aber es kann passieren, dass man weiterhin diskriminiert wird.
Und zum Hintergrund dazu nochmal ein kleiner geschichtlicher Exkurs. Homosexuelle Soldatinnen und Soldaten wurden nämlich in der Bundeswehr bis ins Jahr 2000 ganz offiziell diskriminiert. Da gab es einen offiziellen Erlass, nachdem Homosexuelle weder Vorgesetzte noch Ausbilder sein durften, wenn deren sexuelle Orientierung bekannt wurde. Sie durften dann auch nicht mehr befördert werden, erhielten keine Dienstzeitverlängerung, durften keine Berufssoldaten werden. Und aufgehoben wurden eben, wie gesagt, erst im Jahr 2000 vom damaligen Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Erst dann, als es gar nicht mehr anders ging, da gab es nämlich eine anstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu dem Thema. Und ja, der Erlass wurde aufgehoben, muss man wirklich sagen, gegen den erbitterten Widerstand der militärischen Führung. Ein Rehabilitierungsgesetz für das erlittene Unrecht trat übrigens erst 2021 in Kraft. Und Historie nochmal, Frauen mussten sich ihr Recht ja wirklich vor Gericht erstreiten, in allen Bereichen der Streitkräfte arbeiten zu dürfen. Das war erst 2001 der Fall.
Da kann man also sagen, die ganz offizielle Diskriminierung ist rechtlich beendet worden. Aber es gibt ja eben, vermute ich mal, vor allem bei älteren Offizieren ja auch noch einige, die das noch als Dienstalltag erlebt haben. Geben die das jetzt trotzdem noch weiter an Jüngere?
Ja, also dieses quasi, man hat was selber erlebt und gibt das dann bewusst oder unbewusst auch weiter. Das könnte so eine Erklärung sein für Beispiele wie das von Brigadegeneral Frank Reiland. Der hat es nämlich mit seinen sexistischen Sprüchen sogar als Negativbeispiel in den Jahresbericht der Wehrbeauftragten geschafft. Und obwohl Verteidigungsstaatssekretär Nils Hilmer davon wusste, ernannte er diesen General zum Leiter der Taskforce Personal. Also eine Arbeitsgruppe im Verteidigungsministerium, die unter anderem dafür eben sorgen soll, dass auch mehr Frauen für den Dienst in der Truppe begeistert werden. Und parallel dazu, fast zeitgleich, wurden eben Vorwürfe laut wegen sexueller Belästigung gegen den stellvertretenden Kommandeur des Wachbataillons, dann auch dessen Vorgesetzter, der Kommandeur, geriet dann in den Fokus, weil er die Vorwürfe nicht verfolgt hat. Beide mussten ihre Posten räumen. Kurz darauf wurde der Kommandeur des Zentrums Innere Führung auch durch Verteidigungsminister Pistorius in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Auch hier ging es um sexuelle Belästigung. Und eine Offizierin, mit der ich gesprochen habe, die erlebt das selbst auch so. Und die Aussage haben wir wieder nachsprechen lassen.
In der Bundeswehr gibt es ein System privilegierter Männer, die sich gegenseitig schützen. Der eigene Ruf steht immer vor dem Wohlergehen der unterstellten SoldatInnen. Frauen müssen sich in der Bundeswehr jeden Tag aufs Neue beweisen. Am Ende lassen viele den alltäglichen Sexismus lieber über sich ergehen, als von männlichen Vorgesetzten ein »Stellen Sie sich mal nicht so an« zu hören. Kameradinnen aller Dienstgrade sagen mir, sich zu beschweren bringe nichts, weil die Nachteile dadurch größer seien, als es einfach still hinzunehmen. Dem stimme ich zu. Wenn es richtig schlimm wird, schreibe ich voller Frust Eingaben an die Wehrbeauftragte, die ich aber nie abschicke.
Aber Julia, genau dafür gibt es doch jetzt die Wehrbeauftragte, genau für sowas, damit sich Betroffene eben bei ihr melden können. Scheint ja nicht so ganz zu klappen, zumindest nicht in diesem Fall.
Ja, und ich muss sagen, also diese Aussage war halt auch wieder so eine, wo ich erstmal schlucken musste. Ich habe dann auch die Wehrbeauftragte Eva Högel getroffen, habe ihr die Aussage auch vorgespielt und sie hat gesagt, das sei auch für sie erschütternd, aber eben keine Ausnahme, sondern das decke sich mit ihren Erfahrungen.
Absolut deckungsgleich. Das ist das, was wir in Form von Eingaben, die abgeschickt werden und uns erreichen, aber vor allen Dingen bei Gesprächen mit Soldatinnen hören, was wir in Gesprächsrunden erfahren, was ich von Gleichstellungsbeauftragten erfahre und was ich auch in Vier-Augen-Gesprächen oder mehr auch in Gesprächen mit Soldatinnen erörtere. Und das, was dort beschrieben wird, darf es in der Bundeswehr nicht geben, aber das ist im Moment die Realität.
Und in ihrem Jahresbericht beklagt Högel auch, dass die Glaubwürdigkeit der Betroffenen eben häufig in Zweifel gezogen werde, während auf der anderen Seite den Beschuldigten eben meist wohlwollend begegnet werde. Und trotz der regelmäßig beobachteten negativen Folgen wünscht sich die Wehrbeauftragte eben, dass Betroffene sexistische Übergriffe häufiger melden, weil eben darunter auch die Einsatzbereitschaft der gesamten Bundeswehr leide.
In dem Moment, wo wir sowas in der Bundeswehr haben, ist unsere Bundeswehr nicht vollständig einsatzbereit. Denn es geht am Ende darum, ein Gefecht zu bestehen. Und da müssen sich Männer und Frauen gegenseitig aufeinander verlassen. Und das beeinträchtige ich, wenn da auch nur der Hauch einer Befürchtung ist, dass das nicht so sein könnte.
Dem stimmt auch Oberleutnant Sven Behring von QueerBW zu. Er sagt, viele homosexuelle Bundeswehrangehörige würden sich eben aus Angst vor ihren Kameraden nicht outen.
Dann versuche ich ein Stück von mir selbst zu verheimlichen. Ja, dann muss ich mir Ausreden ausdenken, was ich vielleicht am Wochenende gemacht habe, weil ich mit meinem gleichgeschlechtlichen Partner unterwegs war. Und das kostet sehr viel Energie, das kostet Kraft. Und im Endeffekt kostet uns das Kriegstüchtigkeit, weil die Leute sich nicht auf ihren Job konzentrieren können, sondern versuchen müssen, sich selber zu verstecken. Und das schadet uns allen am Ende.
Also aus verschiedenen Richtungen heißt es nun, sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr seien eben keine Einzelfälle. Wir haben von systemischen Problemen gehört, von der Pflicht zum Gehorsam, von der Angst, aus der Kameradschaft rauszufallen. Julia, wie können denn Lösungen dieses Problems aussehen? Manche hoffen ja, dass dieser Sexismus sich irgendwie rauswächst, wenn der Frauenanteil nur endlich über eine gewisse Schwelle käme.
Ja, die Hoffnungen habe ich auch schon gehört, aber das reicht leider nicht. Da können wir mal schauen zu den zivilen Uniformtragenden. In der Polizei gibt es nämlich inzwischen einen Frauenanteil von rund 30%. Aber in dem Zwischenbericht der Studie Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten von der Deutschen Polizeihochschule ist eben zu lesen, knapp die Hälfte aller befragten Polizistinnen und Polizisten gab 2023 an, im Vorjahr sexistische Äußerungen von anderen Polizeiangehörigen gehört zu haben. Und wer sich traue, sexualisierte Gewalt zu melden, solche Personen gelten eben häufig als Anscheißerin. Der Dienst werde zum Spießrutenlauf, sagt eine Vertreterin der Gewerkschaft der Polizei. Und zurück zur Bundeswehr, da sind manche Soldatinnen inzwischen so frustriert, dass sie in den offenen Widerstand gehen, hat mir eine Offizierin gesagt. Die Aussage haben wir wieder nachsprechen lassen.
Ich habe Vorgesetzte so lange darauf hingewiesen, beim gemeinsamen Antreten von Einheiten nicht nur Herren zu sagen, sondern Soldatinnen mitzunehmen, bis ich irgendwann richtig frustriert und sauer geworden bin. Bei einem Antreten habe ich dann den Befehl meines Vorgesetzten, meine Herren, stillgestanden, nicht durchgeführt. Der Vorgesetzte war total perplex, bis er mich dann persönlich dazu aufgefordert hat. Es ihm anders verständlich zu machen, war offenbar nicht möglich.
Okay, so kann man es auch mal machen, aber das löst natürlich generell jetzt nicht das Problem. Wie sind denn die Ideen der Gleichstellungsbeauftragten?
Also Flottillenärztin Jessica Ritter fordert eben, die Ermittlungen in Disziplinarverfahren zu sexualisierter Gewalt extern führen zu lassen.
Dass nicht Vorgesetzte ermitteln gegen die Beschuldigten, sondern wirklich unabhängige Stellen außerhalb der Bundeswehr, die auch sowohl juristisch als auch psychologisch darin ausgebildet sind, wie gehe ich mit betroffenen Personen um. Das ist nämlich auch ein Faktor, der den Vorgesetzten aktuell zumindest noch fehlt.
Und die Wehrbeauftragte Eva Högel, die setzt ihre Hoffnung auf die Vorschrift, haben wir schon gehört, ne? Umgang mit Sexualität und sexualisiertem Fehlverhalten, die jetzt vor rund einem Jahr in Kraft getreten ist, die müsse jetzt Praxis werden und dürfe halt nicht in irgendeiner Schreibtischschublade verschwinden. Und dazu gehörten auch Präventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel regelmäßige Schulungen.
Sollte man ja eigentlich denken, dass es die schon gibt.
Ja, also zwischen dem, was es geben soll und zwischen dem, was dann tatsächlich gemacht wird, da gibt es ja manchmal einen Unterschied. Ich habe auch die Unteroffizierin Anna Meyer dazu gefragt. Die ist jetzt ja wirklich schon seit vielen Jahren in der Truppe. Und die hat erst einmal einen Vortrag über sexuelle Belästigung gehört. Und zwar von US-Soldaten während eines Lehrgangs. Das ist schon auch bezeichnend. Und wenn wir nochmal zu ihrer Geschichte zurückkommen, ihr Körper hat ja dann nach dem Übergriff gestreikt. Erst dann hat sie sich wirklich Unterstützung gesucht, auch mit Therapie. Und jetzt erzählt sie ihre Geschichte eben im Radio. Auch das ist so ein Schritt Richtung Heilung. Aber das war halt sehr anstrengend für sie. Ich habe richtig gemerkt, wie sie wirklich versucht hat, ruhig zu bleiben während des Gesprächs, so kontrolliert. Und als ich sie dann gefragt habe, warum erzählen Sie jetzt eigentlich Ihre Geschichte im Radio, das war dann der Moment, wo wirklich dann so Tränen und Trauer durchgebrochen sind, allerdings auch eine tiefe Entschlossenheit.
Ich bin kürzlich Mutter einer wunderbaren Tochter geworden. Und ich will mir nicht vorstellen müssen, wenn ich ihr irgendwann von der Tat erzählen sollte, dass sie mich dann fragt, Mama, was hast du dagegen gemacht? dann will ich nicht sagen, ich habe geschwiegen. Ich will dazu beitragen, dass meine Tochter in einer anderen Welt aufwachsen kann. Und dafür ist es wichtig, über meine Erlebnisse zu sprechen, auch wenn mich das viel Kraft kostet. Denn wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter.
Vielen Dank, Julia, für deine Recherche. Und das war's auch für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, die Sommer-Fast-Pausen-Ausgabe. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschiede ich mich. Carsten Schmiester aus Hamburg. Tschüss, machen Sie es gut und macht es gut. Beziehungsweise hört einfach noch weiter oder hören Sie noch weiter, wenn gewünscht. Es gibt ja immer viele Podcasts zu empfehlen. Ich empfehle jetzt mal einen der Kolleginnen und Kollegen vom Weltspiegel. In der aktuellen Folge geht es nämlich um Chinas Friedensmission in anderen Ländern. Macht euch selbst einen Eindruck.
Hi, ich bin Philipp Abrisch vom Weltspiegel Podcast. Im Weltspiegel Podcast blicken wir zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und erfahren all das, wofür in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz ist. In der aktuellen Folge sprechen wir über China und wie es sich neuerdings anbietet als Friedensvermittler bei den Kriegen und Krisen dieser Welt. Will China damit noch mehr Einfluss nehmen? Welches Kalkül verfolgt das Riesenreich? Und wie kommt das an? In der Ukraine zum Beispiel oder im Nahen Osten? Frieden made in China? Darüber spreche ich mit Jörg Endres, ARD-Korrespondent in Peking, und mit Wassily Golot, unser ARD-Korrespondent in Kiew. Im Weltspiegel-Podcast erwartet euch jede Woche eine knappe halbe Stunde lang Welt aufs Ohr. Der Weltspiegel Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.